Dieses gesamte Land hat gerade die Herausforderung, dass große Teile der Bevölkerung das Vertrauen in die Demokratie und den Rechtsstaat verlieren. Du hast keinen Rechtsanspruch auf Asyl. Man muss die jungen Leute und auch die Älteren, diejenigen, die vielleicht von einem Thema besonders betroffen sind, direkt fragen und sie mitentscheiden oder das ja mitentscheiden lassen oder sie mithören, dass sie ihre Meinung sagen können. Weil durch diese unmittelbare Beschäftigung damit auf einmal ein Bewusstsein entsteht.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann
ja,
man
das sich auch machen. Das würden wir die absolute Mehrheit.
Ich will gerne nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte also plus eins.
Die totale absolute Mehrheit.
Das muss ich jetzt dringend.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Hi, hier ist Viktoria mit einer neuen Folge Absolute Mehrheit. Heute ist Michael Kretschmer zu Gast. Er ist Sachsens Ministerpräsident, das schon seit 2017 und damit eine prominente Stimme aus Ostdeutschland. Dass es mehr ostdeutsche Ministerinnen und Minister in der neuen Bundesregierung gibt, das ist übrigens was, was unser Gast ganz aktuell fordert. Aber was würde Michael Kretschmer deutschlandweit umsetzen, wenn er mit der CDU die absolute Mehrheit hätte und damit durchregieren könnte?
Hallo zusammen. Bevor wir mit der Folge starten, noch ein kleiner Hinweis von uns. Das folgende Gespräch wurde noch während der Koalitionsgespräche am 7. April aufgenommen. Also bevor der Koalitionsvertrag stand. Das mal für euch als zeitliche Einordnung. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Herzlich willkommen, Herr Kretschmer. Schön, dass Sie bei uns sind. Sie sind jetzt hier im Gedankenexperiment absolute Mehrheit. Sie können mit der CDU auf Bundesebene durchregieren. Was ist ja, das für ein schön. Gefühl? Wäre schön?
Ja, also die ersten Jahre in Sachsen nach der Wiedervereinigung waren ja genau so. Und das waren die Zeiten mit den großen Weichenstellungen. Sicherlich auch mit Fehlern, die man am Ende korrigieren musste. Mhm. Niemand ist unfehlbar, aber es war so eine Klarheit, es war eine Stringenz.
Genau, in Sachsen regiert die CDU schon seit 1990. Auch darauf werden wir sicher noch zu sprechen kommen. Ich renne einmal ganz kurz für die, die Sie noch nicht kennen, vielleicht unserer Hörer und Hörerinnen, die Sie vielleicht schon mal gesehen haben, aber noch nicht ganz klar zuordnen können, weil Sie sich nicht so viel mit Landespolitik befassen. Ich renne nicht einmal durch Ihren Lebenslauf. Sie haben ja eigentlich einen Abschluss als Diplom-Wirtschaftsingenieur. Früher hat man noch Diplom gemacht.
Ja, ich war, bin aber auch Handwerker. Ich lege großen Wert darauf, dass ich erstmal einen Beruf gelernt habe.
Ausbildung,
Abitur
stimmt.
Nachgeholt und dann studiert und heutzutage muss man sagen, abgeschlossen.
Mhm, genau. Sie sind 1994 in den Stadtrat in Görlitz eingetreten. Dann waren Sie auch Mitglied im Landesvorstand der Jungen Union in Sachsen und Niederschlesien. Und dann waren Sie von 2002 bis 2017 Abgeordneter im Deutschen Bundestag, bevor Sie 2017 dann Ministerpräsident geworden sind.
Das steht alles bei Wikipedia?
Das steht alles auf Ihrer eigenen Website, wenn mich nicht alles täuscht. Da fragt man sich ja, Sie saßen bis 2017 im Bundestag und sind dann quasi zurück ins Bundesland als Ministerpräsident. Wie unterschiedlich muss man sich diese Aufgaben vorstellen?
Also es ist natürlich keine freiwillige Entscheidung gewesen, sondern ich habe damals den Wahlkreis nicht gewonnen. Das war schon der erste große Bruch. Man hat gemerkt, die Dinge verändern sich und diese Veränderung ist eben in den neuen Ländern, hat sie begonnen. Heute sehen wir die Umfragewerte, wie sie sind, ganz in Deutschland. Ja, und dann gab es diese Möglichkeit und ich finde, es war eine tolle Möglichkeit, Ministerpräsident zu sein. Das ist ja viel mehr direkt entscheiden, unmittelbare Verantwortung. Hier in Berlin sind die Themen größer, aber sie sind abstrakter. Und wir haben über Gesetze gesprochen. In Dresden geht es darum, Gesetze umzusetzen und sehr unmittelbar zu handeln.
Gibt es eine Sache, die Sie vermissen an Ihrem Bundestagsmandat?
Nein, vielleicht den einen oder anderen Menschen, den ich jetzt gerade bei den Koalitionsverhandlungen hier treffe. Das sind ja viele Freundschaften entstanden, aber es war auserzählt nach 15 Jahren und dieser Zufall, diese Entscheidung, die hat eine völlig neue Möglichkeit gebracht und es ist großartig, so ein Land wie Sachsen regieren zu können.
Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben Wert darauf gelegt, dass Sie eine Ausbildung gemacht haben und in diesem Podcast geht es auch um die politischen Visionen der Spitzenpolitiker und Politikerinnen dieses Landes. Als Sie sich damals für Ihre Ausbildung entschieden haben, nehmen Sie uns mal mit zurück in die Zeit, hätten Sie sich damals vorstellen können, dass Sie irgendwann Ministerpräsident werden?
Nein, ich hatte das auch nicht vor, sondern als ich dann politisch aktiv war, war das schon immer Berlin und das alles hier kannte ich. Ich habe immer Bildungs- und Wissenschaftspolitik gemacht und das war der vorgezeichnete Weg, der hätte auch sicherlich noch ein bisschen weitergehen können. Als ich meinen Ausbildungsplatz gesucht habe, war das zu einer Zeit, wo wir alle 40, 50 Bewerbungen geschrieben haben und nicht mal eine Antwort bekommen haben. Also aus meiner Klasse sind vielleicht 2 oder 3 in Görlitz geblieben, alle anderen sind weggegangen. Das war eine ganz deprimierende Zeit und Erfahrung. Ich war sehr glücklich über diesen Ausbildungsberuf im Handwerk, eine kleine Firma mit tollen Leuten. Und deswegen habe ich auch in den Jahren immer danach mich sehr dafür eingesetzt, die duale Ausbildung zu stärken. Diese Fokussierung, ich muss Abitur machen, die Fokussierung, ich muss danach auf jeden Fall Studium, es ist vollkommen egal was, aber es muss ein Studium sein, etwas aufzubrechen, weil das, was ich bei mir gesehen habe und bei vielen, die ich dann kennengelernt habe, ist, eine grundständige Ausbildung, eine Idee, was man kann, es mit den eigenen Händen auch selber zu können, ja, das ist eine super Voraussetzung, um später dann vielleicht ein tolles Studium zu machen.
Sie haben dann ein Studium gemacht und Sie haben sich aber auch angefangen, politisch zu engagieren. Sie sind in den Stadtrat. Was war also der ausschlaggebende Punkt, dass Sie gesagt haben, ich engagiere mich?
Na, wir waren schon bei den Friedensgebeten, also als die DDR noch da war und es noch keine friedliche Revolution gab, waren wir schon dabei. Und dieser Weg hat mich so in die Junge Union, in die CDU hineingespült. Und dann ist es das, was auch heute noch genauso funktioniert. Wenn junge Leute sich melden bei einer Bürgerinitiative, bei einer Partei, sie werden richtig reingesaugt. Man freut sich über junge Leute, Macht mitkommt. Und damals war das eben so, wir waren zu zweit. Wollt ihr auch für den Stadtrat kandidieren? Nicht auf dem Platz 1, aber so, dass es eben funktioniert hat. Und das waren tolle, tolle Jahre. Wir haben viel gelernt, mein bester Freund und ich, damals im Görlitzer Stadtrat. Und das hätte dann auch zu Ende sein können. Dann wäre das was anderes gewesen, wäre es trotzdem eine Erfahrung für das Leben. Es war wie oft im Leben dann Zufall, dass der Bundestag sich verkleinert hat, dass viele Kollegen aufgehört haben, weil es auch den Regierungswechsel damals hin zu Gerhard Schröder gegeben hat. Und dann war das Fenster offen und ich konnte damals kandidieren und habe es dann 15 Jahre gemacht.
Warum haben Sie sich damals als junger Mann für die Junge Union entschieden?
Das war auch ein bisschen Zufall. Das hängt viel mit der Kirchgemeinde zusammen, dass wir dann auf Menschen getroffen sind, die in der CDU waren. Aber ich bin mir sehr sicher, wenn ich so als junger und völlig unvorbereiteter Mensch einfach durch Freunde zu einer anderen Partei gebracht worden wäre, ich wäre heute nicht mehr dabei. Was mich immer wieder überzeugt hat, war die CDU mit dem christlichen Menschenbild, soziale Marktwirtschaft, nicht nur einfach Marktwirtschaft und Kapitalismus, sondern soziale Marktwirtschaft, dieser Ausgleich, das ist das, was ich auch wirklich so innerlich spüre und wofür ich auch stehe.
Und um die Marktwirtschaft im weitesten Sinne, um einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel geht es auch in der Maßnahme, die Sie uns mitgebracht haben als Ihre Herzensmaßnahme. Wir fragen ja unsere Gäste immer, was wäre so das Ding, das Projekt, was Sie als erstes angehen würden im Falle dieser absoluten Mehrheit mit der Partei? Und wir haben was Kleines vorbereitet, wir hören mal rein.
Ständig steigende Mietpreise, ein unerreichbarer Traum vom Eigenheim und ein Rentensystem, das künftige Generationen nicht vor Altersarmut schützt. Die Folgen der schwächelnden deutschen Wirtschaft zeichnen sich klar ab. Laut Statistischem Bundesamt schrumpfte die Wirtschaft 2024 das zweite Jahr in Folge. Zwei Rezessionsjahre hintereinander gab es zuletzt vor 22 Jahren. Besonders herausfordernd ist die Lage für junge Menschen. Trotz einer Erwerbstätigenquote, die seit Mitte der 90er Jahre nicht mehr so hoch war, steigen Einkommensungleichheit und Armutsquote. Jeder vierte der 18- bis 25-Jährigen ist armutsgefährdet. Wie kann die Wirtschaft gestärkt werden? Und wie kann die Politik der jungen Generation zeigen, dass ihre Sorgen ernst genommen werden?
Ich glaube, es wurde kein Thema bei uns im Podcast so viel mitgebracht, auch von Kollegen und Kolleginnen aus Ihrer eigenen Partei, wie das Thema starke Wirtschaft ist, muss wieder nach vorne gehen. Jetzt ist quasi Ihre Chance, uns einmal zu erklären, wie Sie das mit der CDU in der absoluten Mehrheit machen würden. Was ist die große Lösung für dieses Problem?
Sie haben ja schon erstmal vorausgesetzt, dass es diese starke Wirtschaft braucht. Das ist meine tiefe Überzeugung. Ich glaube, nach den 3,5 Jahren können wir jetzt feststellen, wenn das nicht funktioniert, wenn Unternehmen abwandern, wenn sie schwach sind, wenn sie Mitarbeiter entlassen, dann haben wir alle miteinander nichts Gutes. Wir haben jetzt riesige Probleme in den Staatshaushalten. Auf einmal wird wieder gekürzt bei Jugend, bei Kultur, Sport, was über Jahre völlig undenkbar war. Das hängt damit zusammen, dass wir keine starke Wirtschaft haben. Und eigentlich ist die Sache gar nicht kompliziert. Wir müssen nur unser Land vergleichen mit den Ländern, mit denen wir am meisten in Konkurrenz sind. Beispielsweise mit den Amerikanern. Fragen, was kostet der Strom dort? Wie hoch sind die Steuern dort? Wie hoch sind die Sozialabgaben? Wie ist das mit der Bürokratie? Und wenn wir das machen, dann vergleichen wir Produktionskosten. Und wenn wir es richtig machen und ein bisschen in diese Richtung kommen, ich meine, die Deutschen haben eine bessere Infrastruktur, sie haben eine bessere Arbeitsmoral, sie sind wesentlich innovativer und auch besser ausgebildet. Wir müssen nicht automatisch so teuer sein wie die. Wir dürfen immer ein bisschen teurer sein, ein Schnaps teurer. Wir können uns mehr an Wohlstand leisten, als es in Amerika ist. Aber es ist aus den Fugen geraten. Deswegen bei der Energiepolitik das Ganze neu ordnen. Energie darf kein knappes, teures Gut sein. Wir wollen die Klimaziele 45 erreichen, die Klimaneutralität. Aber bis dahin müssen wir flexibel sein und die Dinge so ausbauen, dass wir nicht in Größenordnung Wind produzieren, den wir dann ins Ausland verschenken oder wo wir Ausgleichszahlungen machen, sondern eins nach dem anderen in Ruhe, bei den Steuern, bei den Abgaben ähnlich. Und dann, glaube ich, werden wir auch wieder wirtschaftlich stark werden.
Mhm. Carsten Lindemann hat uns hier mal die große Steuerreform mitgebracht. Wäre das auch was, wo Sie sagen, wir müssen ganz aktiv die Steuern für Unternehmen senken?
Es sind zwei Seiten einer Medaille oder es ist wie eine Waage. Mhm. Ja, auf der einen Seite die Steuern müssen runter, die Abgaben müssen runter. Wenn wir uns dieses Ranking anschauen, OECD, also die großen Wirtschaftsnationen auf unserem Kontinent, dann sind wir an der zweitteuersten Stelle. Und da merkt man schon, das kann so nicht richtig sein. Da müssen wir irgendwie ins Mittelfeld runter. Und was sind die zwei großen Dinge? Das eine sind die Sozialabgaben, also Rente, Krankenversicherung. Schwieriges Thema. Kann man bei der Rente wirklich noch Geld einsparen? Kann es günstiger werden? Nein. Die Menschen werden mehr, sie leben länger. Wir sind weniger, die einbezahlen. Das kann man stabilisieren, aber man kann da kein Geld sparen. Krankenversicherung, auch schwieriges Thema. Wir haben den medizinischen Fortschritt. Ja, wir wollen das effizienter machen, aber kann man das wirklich preiswerter machen, dass es wirklich günstiger wird? Also ich habe da viele Fragen, das ist bei der Pflegeversicherung ähnlich. Bei der Steuer ist es anders. Wenn wir ein Land sind, was wirtschaftlich richtig prosperiert, wo viele Menschen arbeiten, die gute Löhne verdienen und wo wir richtig auch ins Ausland exportieren, dann haben wir auf einmal Steuermehreinnahmen und können deswegen die Steuern senken. Und das macht in der Summe ein weniger an Belastung für die Unternehmen, macht sie am Ende wettbewerbsfähiger, konkurrenzfähiger zu ihren Partnern in anderen Ländern der Welt.
Die Union ist ja mit dem Thema Wirtschaft in diesem Wahlkampf jetzt zur Bundestagswahl gestartet. Das hat sich dann im Shift so ein bisschen verschoben zum Thema Migration. Alle haben über Migration gesprochen, sicher auch wegen dieser Anschlagsreihe, die wir da erlebt haben. Haben Sie denn aktuell, weil Sie haben auch gerade mir vor der Folge erzählt, Sie müssen gleich wieder los zu den Koalitionsverhandlungen. Haben Sie das Gefühl, dass das Thema Wirtschaft dort gerade genug Platz findet?
Ja, also Sie haben recht. Und es hat auch wieder dieses Mal begonnen, die Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen mit dem Thema Migration. Mhm. Ich glaube, das haben wir gut vereinbart und kann man den Haken dran machen. Das wird jetzt umgesetzt. Zahlen sollen runter. Es gibt diese Migrationswende. Und das zweite Thema ist Wirtschaft. Und da liegt die SPD, da liegt die CDU, CSU großen Wert darauf. Entbürokratisierung. Da liegt der Teufel immer im Detail oder steckt. Und zwar bei der Frage, geht es jetzt nur darum, dass wir die Zettel nicht mehr ausfüllen oder wollen wir beispielsweise das Lieferkettengesetz abschaffen? Wenn wir es abschaffen, dann brauchen wir auch keine Zettel mehr zur Kontrolle. Wenn wir Wochenarbeitszeiten haben statt Tagesarbeitszeiten, brauchen wir auch keine Kontrolle in dem Sinne mehr. Diese Entscheidung, die muss jetzt kommen, die beeinflusst viel. Das Thema Wirtschaft ist das große Thema in den Koalitionsverhandlungen, weil jeder weiß, daran bemisst sich oder wird sich spiegeln die Zufriedenheit der Bevölkerung, aber auch die Möglichkeiten des Staates für Kultur, für Sport, für Wissenschaft Geld auszugeben.
Mhm. Es gab ja jetzt schon erste Kritik aus den Reihen der Wirtschaftsverbände, ne, die also einen relativ eindringlichen Brief geschrieben haben, auch an die Koalition, in dem sie nochmal davor gewarnt haben, dass Deutschland im Vergleich zur wachsenden Weltwirtschaft in der Rezession feststeckt. Wie nehmen Sie das wahr, wenn schon während der Koalitionsverhandlungen eigentlich so eine eindringliche Warnung kommt?
Ja, die haben absolut recht und sie sind in den letzten Jahren viel zu ruhig gewesen, ja. Denn wir beseitigen ja heute Fehlentwicklungen der vergangenen 3,5 Jahre, vielleicht auch bei manchen Punkten sogar
darüber. Manche würden hinweg sagen darüber hinaus.
Manche auch darüber hinweg, ja. Aber ich meine, Deutschland stand vor 3,5 Jahren wirtschaftlich viel stärker da als heute. Also vieles ist da auch passiert bei der Frage der mutwilligen Verteuerung von Energie. Mhm. Und
gut, gab natürlich auch geopolitische Entwicklungen, die nicht so voraussehbar vielleicht waren, ne? Oder dann doch einige geschockt haben, wie jetzt der russische Angriffskrieg.
Stimmt, aber man muss eben sagen, die Länder ringsum um uns herum machen es halt besser, ne? Also in Polen beispielsweise, ich war jetzt in Warschau, ich war in Breslau, da drehen sich die Kräne, da ist der Immobilienmarkt, der Wohnungsbau nicht so zusammengebrochen wie in Deutschland. Also das sind schon Entscheidungen hier, die in den letzten 3,5 Jahren hier getroffen worden sind.
Mhm. Jetzt geht es ja auch gerade ganz viel um die Notwendigkeit von Investitionen. Es gibt ein riesen historisches Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Investitionen in die Infrastruktur. Das ist jetzt überall berichtet worden. Manch einer sagt jetzt auch, Friedrich Merz, jetzt kommt er mit diesem auf einmal mit dieser Gewissheit, dass es das braucht. Das hatten andere Parteien schon vor der Wahl gesagt. Das war jetzt nicht unbedingt Friedrich Merz, der das ganz vorne dran geschoben hat. Wie reagieren Sie auf die sagen, das war ein Stück weit unehrlich?
Ja, man muss es im Kontext sehen, ne? Also wir sind in diese Sondierungsgespräche gegangen und unmittelbar in diesen Tagen gab es die nochmal stärkeren Angriffe auf die Ukraine. Es gab einen amerikanischen Präsidenten, der androhte, sich nicht mehr so für die NATO zu engagieren und im Grunde genommen amerikanische die Unterstützung für die Ukraine wegzunehmen. Und dann wäre dieses Land völlig sich selbst überlassen. Und der Punkt, dass die Europäer dann eingreifen und helfen müssen. Und deswegen war uns allen klar, wir müssen im Bereich der Verteidigung mehr tun. Mhm. Und die Frage, wie man das macht, hat die Europäische Union im Grunde genommen vorgegeben, indem in der Verschuldungsregelung, die wir aus guten Gründen haben, Ausgaben für die Verteidigung nicht reingerechnet werden, weil es so zentral ist. Also ohne Frieden ist nichts möglich. Weder Schuldenbremse noch Kultur oder Kunst oder Wissenschaftsfreiheit. Ohne Frieden ist kein Leben möglich. Und deswegen dieser Gedanke. Und dann waren es im Grunde genommen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die Vertreter der Länder gesagt haben, also diesen Weg werden wir mitgehen. Man braucht ja immer eine Mehrheit zur Grundgesetzänderung im Bundestag und auch im Bundesrat. Wir helfen mit im Bundesrat, aber wir müssen auch im Land investieren. Das hat Friedrich Merz aufgenommen, hat es aus meiner Sicht auch verstanden, hat verstanden, dass das ein richtiges Anliegen ist. Und deswegen gehen wir diesen Weg gemeinsam. Ich habe das schon seit 1,5, 2 Jahren gesagt, dass wenn wir, das ist auch der große Unterschied, die bisherige Bundesregierung hat diese Probleme selbst verursacht und wollte sie mit staatlichen Geldern kaschieren. Mhm. Wir haben den Politikwechsel, indem wir sagen, Energie muss preiswert werden. Wir wollen weniger Bürokratie und damit Wettbewerbsfähigkeit werden. Und dann wollen wir etwas tun als Drittes, dass diese Erholung schneller stattfindet. Investitionen in die Eisenbahn, in die Straßen, in die digitale Infrastruktur. Ich halte das von der Reihenfolge und von dem Zusammenhang für absolut richtig.
Mhm. Aber können Sie die verstehen, die sagen, dass Friedrich Merz mit der Union einen anderen Wahlkampf geführt hat, mit einem anderen Versprechen?
Nein, weil das nicht zutreffend ist. Jeder, der ihn kennt, weiß, wie er zum Thema Verteidigungsfähigkeit steht. Jeder wird sehen, dass die Situation sich extrem zugespitzt hat. Und es muss am Ende jeder akzeptieren, dass die Entscheidung auch für die Investition in die Infrastruktur ist. Eine, die auch die Länder mit sehr erzeugt haben, weil sie gesagt haben, es kann nicht funktionieren, dass wir Geld für Panzer haben, für Geld in die Ukraine und für Drohnen, aber nicht für das Pflegeheim, nicht für das Krankenhaus, nicht für die Schule, den Kindergarten vor Ort. So wird es nicht funktionieren. Und deswegen ist es aus meiner Sicht eine richtige Entscheidung, die übrigens auch international riesigen Respekt uns bringt. Diese Gruppe von Menschen, die ja noch nicht mal eine Regierung gebildet haben, haben eine so große staatsbürgerliche Verantwortung und haben auch so einen Einfluss, dass sie so eine Entscheidung durchsetzen können. Das ist eher ein Positiv auch für die nächsten Jahre, wenn es uns gelingt, mit so einem Gemeinsinn und mit so einer Entschlossenheit die Dinge anzugehen.
Finden Sie, dass junge Menschen in Deutschland Leistungen nicht genug wertschätzen?
Nein, ich finde, wir haben eine tolle junge Generation. Bin sehr beeindruckt, wenn ich Diskussionen habe. Manchmal haben wir diese Klimakonferenzen sächsischer Schülerinnen und Schüler in Dresden organisiert und diese Offenheit, dieses Interesse. Man sieht die Kreativität, man sieht die Leistungen der jungen Generation. Man sieht eine, wie ich finde, sehr schöne Bescheidenheit, dass Luxus nicht mehr so eine Bedeutung hat. Ich finde eine Zugewandtheit zu anderen Menschen, auch wenn ich sehe, wie junge Leute miteinander umgehen, wie sie miteinander reden, wie achtsam sie auch sind. Ich finde, das ist eine tolle Generation, die gerade hier ranwächst. Und es geht mir darum, mit dieser Generation im Diskurs zu sein.
Und wie machen Sie das?
Durch Gespräche, durch Foren. Und genauso könnten wir über das Thema Wehrpflicht oder allgemeine Dienstpflicht sprechen. Ein Thema, was junge Menschen vor allen Dingen angeht und was aus meiner Sicht nicht über sie hinweg entschieden wird und dann ist es so, sondern was man miteinander entwickeln muss.
Ja, das ist auch ein ganz großes Thema, gerade bei den Menschen, die uns so zugucken, die unsere Podcasts hören. Ich glaube, wo viele junge Menschen gerade das Gefühl haben, ja, ist ja schön, dass alle für diese Wehrpflicht oder für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr sind, die das gar nicht mehr betrifft. Ne? Können Sie das verstehen, dieses Gefühl von, oh, ich bin jetzt irgendwie jung nach der Pandemie, musste mich stark einschränken durch die Pandemie, habe vielleicht den Abiball verpasst, das Auslandsjahr, den Ausbildungsstart mit allen und jetzt soll ich auch noch Deutschland dienen. Können Sie diese Frustration bei einigen verstehen?
Ja, die Frustration ist dann da, wenn der eigentliche Grund nicht bekannt ist oder nicht miteinander ausreichend besprochen ist. Wenn wir in der Sorge leben müssen, dass Deutschland angegriffen wird. Und zwar vielleicht jetzt nicht unmittelbar mit Panzern und Flugzeugen und Raketen, sondern Angriffe auf die Infrastruktur, Terrorismus und ähnliche Dinge. Dann ist klar, müssen wir was dagegen tun. So, und dann gibt es am Ende nur noch wenig Möglichkeiten. Wollen wir eine Fremdenlegion aufbauen oder sind wir alle bereit, etwas zu tun? Und ich habe eine Form des Wehrdienstes, den Katastrophenschutz, erlebt. Das hat mir am Anfang auch eher keine Freude gemacht. Und am Ende blieb es, weil wir im Hochwasser waren damals, 2002, und dort gemeinsam Frau und Mann gestanden haben. Das war eine tolle Erfahrung. Ich glaube, dass man das so organisieren kann, dass es erstens für jeden klar ist, ich muss etwas tun. Wenn ich in Frieden leben will, was die Voraussetzung für alles ist, müssen wir uns wehrfähig machen. Und dazu muss ich was können. Ich muss in einem besonderen Fall in diesen LKW steigen können. Ich muss dieses technische Gerät bedienen können. Und ich muss rechts und links Leute geben, mit denen ich das gemeinsam machen kann.
Was haben Sie daraus mitgenommen? Ich höre, das ist so ein Sinn von Gemeinschaft und von Verbundenheit. Wie, und da lehne ich mich vielleicht jetzt schon ins zweite Thema, was wir mitgebracht haben, aber wie erreicht man denn aus Ihrer Sicht gerade noch so milieuübergreifend, Stadt-Land-übergreifend überhaupt diese junge Generation? Der Generationenbegriff eher ein schwieriger. Es gibt ja oft sehr viel mehr, was einen trennt. Und das verbindende Element ist vor allem irgendwie das Alter und das Jahr, in dem man geboren ist. Wie kann man das denn noch schaffen, alle so anzusprechen?
Also erstens denke ich, wir leben in einer repräsentativen Demokratie. Wir wählen uns Frauen und Männer, die in den Parlamenten für uns da sind, die dann zu Spezialisten werden. Das fängt mit dem Görlitzer Stadtrat an und endet hier gleich nebenan im Bundestag. Und das funktioniert ja auch. Und das ist auch gut. Das hat dieses Land auch stabilisiert. Jetzt haben wir aber die Situation, dass immer weniger Menschen auch Mitglied einer Partei werden und dass wir Repräsentationslücken haben, die vielleicht auch mit Mediennutzung zu tun haben. Es gibt sie in jedem Fall. Und deswegen, glaube ich, muss man mehr direkte Demokratie wagen. Man muss die jungen Leute und auch die Älteren, diejenigen, die vielleicht von einem Thema besonders betroffen sind, direkt fragen und sie mitentscheiden oder das ja mitentscheiden lassen oder sie mithören, dass sie ihre Meinung sagen können. Weil durch diese unmittelbare Beschäftigung damit auf einmal ein Bewusstsein entsteht. Und ob dann jeder mit der Entscheidung, die am Ende getroffen wird, ich glaube am Ende dann wieder durch repräsentative Demokratie, einverstanden ist, das weiß ich gar nicht. Das muss auch nicht das Ziel sein, dass wir uns alle einig sind, aber dass wir alle wissen, was hier gerade passiert, was die Argumente dafür sind und dass wir am Ende auch wissen, dass diese Entscheidung stattgefunden hat. Das hat sich verändert und dem muss man entgegentreten und deswegen hilft nichts anderes, als diejenigen, um die es geht, mehr einzubeziehen, mehr ranzuholen, mehr zu fragen. Und da wird diese neue Regierung sich auch Instrumente geben müssen, wie sie das macht.
Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu unserem zweiten Thema, über das wir sprechen wollen. Das haben wir als Redaktion mitgebracht und wir hören mal rein.
In Ostdeutschland ist die AfD erfolgreicher denn je. Obwohl sie in Sachsen und Thüringen als gesichert rechtsextrem eingestuft ist, haben besonders viele junge Menschen bei der Bundestagswahl die AfD gewählt. Eine U18-Wahlumfrage, die zwar nicht repräsentativ ist, zeichnet dennoch ein eindringliches Stimmungsbild. Mit 31,6% führt die AfD, gefolgt von der Linken mit 24,7%. Diese Zahlen zeigen eine deutliche Spaltung der jungen Gesellschaft, besonders in Städten wie Leipzig, wo sich die Konflikte zwischen rechts und links verstärken. Junge Menschen haben immer weniger Interesse, die politische Mitte zu wählen. Wie kann es gelingen, das sinkende Interesse junger Menschen an der politischen Mitte zu wecken, besonders in einer AfD-Hochburg wie Sachsen?
Das ist jetzt für uns eine besondere Situation, auch eine erfreuliche Situation, Sie hier zu haben als Ministerpräsident aus den neuen Bundesländern. Das haben wir ja gar nicht so oft.
Aber wir sind ja in den neuen Bundesländern.
Wir sind in den neuen Bundesländern.
Wir sind auf der richtigen Seite der Spree hier gerade.
korrekt.
Gerade noch so.
Wir sitzen aber in Berlin und haben natürlich super viele Bundestagsabgeordnete oder Minister, Ministerin auf Bundesebene da. Ihre Einschätzung, das ist jetzt eine ganz simple Frage. Was glauben Sie, wie geht es denn gerade jungen Menschen in Sachsen?
Ich glaube, es denen geht's gut. Die leben natürlich in einem Land, wo unglaublich viel Power ist, wo sehr viel ermöglicht ist. Und die Situation, die ich Ihnen gerade erzählt habe, dass man 50 Bewerbungen schreiben muss, um einen Ausbildungsplatz zu bekommen, das ist alles weg. Es gibt heute wirklich die Freiheit, sich selber auszusuchen, was man machen möchte.
Warum sehen wir dann trotzdem dieses in Teilen schockierende Ergebnis bei den Wahlen? Gerade auch bei jungen Menschen.
Ja, das haben wir uns auch oft genug erzählt in den letzten 2 Jahren. Und es sind viele, die das nicht hören wollten. Ich bin sehr froh, dass in diesen Sondierungsgesprächen jetzt ein ganz anderes Bewusstsein da ist. Wie oft ich mich da fragen lassen musste, wenn man eine Veränderung in der Migrationspolitik anstrebt, ob das nicht alles rechte Gedanken sind. Nein, sind es nicht. Es ist ganz offensichtlich der Wunsch der Wählerinnen und Wähler, dass das passiert. Und diese Jahre, in denen das jetzt nicht passiert ist, haben dafür gesorgt, dass es eine Repräsentationslücke gibt, dass es sehr viel Frust gibt. Und bei jeder Nachwahlbefragung, man kann das ja machen, und das wird ja auch gemacht wissenschaftlich, dass man die Menschen beispielsweise nach der Bundestagswahl oder nach der Europawahl fragt, sie kommen gerade aus dem Wahllokal, würden sie nochmal für uns abstimmen? Und dann einen zweiten Zettel ausfüllen, warum sie so gewählt haben, was für sie die größten Gründe waren oder die wichtigsten Gründe waren. Und da kommt das Thema Migration auf ersten Platz. Seit Jahren nicht geschafft, es zu klären. Jetzt haben wir diese Migrationswende beschlossen, wird so kommen. Dann haben wir diese Themen, die aus meiner Sicht vollkommen richtig sind, Klimaschutz, Naturschutz, aber eben mit Instrumenten, die schlecht gemacht sind und deswegen nicht funktioniert haben. Wenn wir jetzt die Sachen wieder vernünftig ordnen, dann glaube ich, besteht auch die Chance, dass wieder Vertrauen in die Demokratie zurückkommt.
Jetzt ist es ja so, dass die CDU, das haben Sie vorhin auch gesagt, in Sachsen schon lange regiert, seit 1990. Sie regieren seit 2017 als Ministerpräsident. Wie haben Sie diese Entwicklung, diesen Rechtsruck in Sachsen denn beobachtet seitdem? Weil Sie sagen ja eigentlich gerade die Situation, zum Beispiel wirtschaftlich, ich bewerbe mich auf einen Ausbildungsplatz, kann auch damit rechnen, irgendwo eingeladen zu werden, die hat sich ganz doll verbessert seit der Wende.
Ja, es ist ja auch nicht das der Grund, warum die Leute von der Demokratie oder von dem Rechtsstaat die Lösung nicht mehr erwarten. Sondern das Thema ist das Thema Migration.
Also würden Sie sagen, das Thema wirtschaftliche Power, ich sag mal, wirtschaftliches Wirtschaft, also Einkommen etc., soziokultureller Hintergrund, wirtschaftliche Stärke des eigenen Haushalts, der spielt gar nicht mit rein in die Wahlentscheidung?
Spielt rein, aber ist nicht mehr das Thema, das es in den 90er Jahren war. Das erste Thema in allen Wahlnachbefragen war das Thema Migration. Das zweite Thema ist, wie gehen wir mit dem Krieg in der Ukraine um? Das dritte Thema war Gebäude und damit Klimapolitik. Und dann sehr schnell diese Frage des übergriffigen Staats.
Was ist ein übergriffiger Staat?
Na, wenn Sie bei einer Meisterfeier sind, wo diese jungen Leute, die nur Ausbildung haben und danach ihre Meisterprüfung haben. Und die stehen da und die strahlen und die haben eine Kraft, ja. Und was, und dann sagt, wie geht es dir? Und sagt, ja, weißt du, ich habe überhaupt kein Problem, ich bin Bäckerin, ich kann diese Rezepte, ich habe das früher aufstellen mit dem Lehrling. Das wird alles wert. Das Einzige, wovor ich Angst habe, ist, dass ich in der Bürokratie etwas falsch mache, ich irgendwann eine fette Strafe bekomme oder irgendwelches Ämter zu mir kommen. Und ich muss so viel Zeit für das Ganze aufbringen. Das ist der übergriffige Staat. Und das ist der große Unterschied zu den 90er Jahren. Da gab es auch Freiheit, da sind auch Fehler gemacht worden. Aber was war denn bitteschön in den 90er Jahren, die wir erlebt haben in den ehemaligen DDR-Regionen, so falsch, dass man nicht dieses Konzept wieder haben kann? Wozu brauchen wir jetzt ein Lieferkettengesetz? Wozu brauchen wir diese ganze Bürokratie und diese ganze Statistik? Das muss sich ändern. Der Staat darf den Leuten nicht ständig im Weggrund stehen, sondern muss sie machen lassen.
Okay, also es geht auch um Bürokratieabbau, um eine Vereinfachung.
Ja, Bürokratie ist allerdings, muss man sagen, Bürokratie ist ein Ausfluss von etwas. Es ist eine Frage der Haltung. Es gibt der Staat vor, welches Auto wir fahren sollen? Gibt der Staat vor, welche Heizung eingebaut wird? Oder machen wir das mit marktwirtschaftlichen Instrumenten, beispielsweise mit dem CO2-Preis? Und dann muss sich jeder von uns überlegen, welche Heizung baue ich mir ein, welches Auto kaufe ich, weil ich ja weiß, was es am Ende kosten wird.
Okay, jetzt sind wir aber beim Thema wirtschaftliche Situation, wo Sie eigentlich gar nicht sagen, das ist so entscheidend für den Rechtsruck, gerade in den neuen Bundesländern. Sie sagen, das ist das Thema Migration, was auf Bundesebene nicht angegangen wurde.
Wenn ich jetzt hier bei Ihnen bin, würde ich sagen, also ich habe mir das jetzt über Jahre angehört, Rechtsruck vor allen Dingen im Osten. Und jetzt gucken wir uns mal an, was gerade in Gesamtdeutschland passiert.
Ja, den gibt es.
Ich finde, wir sollten da jetzt mal langsam in der Realität anschauen und sagen, jetzt sind die da im Osten, die haben da ein Problem und die müssen sich mal ein bisschen besser kümmern. Dieses gesamte Land hat gerade die Herausforderung, dass große Teile der Bevölkerung das Vertrauen in die Demokratie und den Rechtsstaat verlieren, weil die Demokratie und den Rechtsstaat es in der Vergangenheit zu wenig geschafft hat, die Anliegen, die aus Sicht der Bevölkerung die wichtigen sind, wirklich zu klären. Also dieses oben drüber reden und sagen, wir haben gar kein Problem mit der Migration und wir haben doch alles gelöst. Und die Leute sagen, nein, wir sind mit dem nicht einverstanden. Hier sind Menschen in unserem Land, die als Asylbewerber gekommen sind, die kriminell werden. und das zweite und das dritte und das vierte Mal kriminell werden? Warum verlassen sie unser Land nicht? Über solche Fragen sprechen wir gerade in diesen Koalitionsverhandlungen, weil sie so zentral sind für das Gerechtigkeitsempfinden.
Ich stimme Ihnen da absolut zu. Das ist eindeutig ein bundesweites Problem. Und trotzdem sieht man ja aber auf der Landkarte, wenn man sich da die Stimmen für die AfD anguckt, dass es im Osten doch nochmal ein anderes Bild ist.
Ja.
Dass die AfD stärker gewählt wird. Und ich frage Sie, woran liegt das, beziehungsweise wie kann man dem politisch begegnen? Gerade bei jungen Menschen, da zeigt sich ja ganz deutlich, dass die AfD explizit bei sehr jungen Menschen auch verfängt.
Na, ich gehe ja jetzt in Schulen seit 2002 als Bundestagsabgeordneter. Davor habe ich das auch mitbekommen. Es ist eine Pendelbewegung. Wir hatten Zeiten, wo die Linkspartei ganz vorn war. Wir hatten Zeiten, wo die Grünen, Friday for Future, ganz, ganz vorn war in den Schulen. Jetzt ist es so, wie Sie es beschrieben haben. Und das hat etwas damit zu tun, dass junge Menschen ein Resonanzraum sind für die Gesellschaft. Das, was in der Gesellschaft gerade das große Thema ist, was zu Hause diskutiert wird, das findet natürlich bei jungen Leuten in besonderer Weise statt. Und wenn man dann vor allen Dingen da diese Gruppe fragt, kriegt man auch diese Ergebnisse, die sich später dann bei den Wahlen, haben Sie ja auch gesehen, es gab die Schülerwahlen und danach bildet sich das bei den Erwachsenen in ähnlicher Weise ab. Etwas gedämpft, aber bildet sich ab. Und beim Ostdeutschland im Vergleich zu Gesamtdeutschland ist es ähnlich, die Ausschläge sind höher. Aber Sie sehen bei der gesamtdeutschen Wahl, dass sich das nachvollzieht. Das A und O ist, wir müssen die Probleme lösen, die aus Sicht der Bevölkerung die Themen sind. Und da kann man sagen, das ist alles, ich sehe das alles ganz anders. Okay, das führt dann dazu, dass beispielsweise die Grüne Partei in Görlitz oder in der Region 3 oder 4% hat. Weil sie sagen, ihr seid raus. Von euch erwarten wir keine Lösung mehr. Und das ist schade, weil das natürlich auch Demokraten waren, weil die viele kluge Gedanken hatten, weil es auch Kollegen waren im Bundestag oder im Landtag, die einen großen Beitrag gebracht haben. Ich finde, wir sollten in dieser Zeit etwas mehr auf das schauen, was aus Sicht der Bevölkerung wichtig ist als Thema und die Lösungen aber nicht so wie die Populisten mit dem Holzhammer, sondern auf Grundlage unseres eigenen Wertekompass und unserer Parteivorstellungen, ja, die ja unterschiedlich sind, aber immer versuchen, das ist das Thema, das soll gelöst werden, lass es uns mit Anstand klären.
Jetzt gibt es ja aber auch Teile von rechts, ich würde schon sagen rechtsextremen Bewegungen, die sieht man ganz krass digital, wenn man auf TikTok unterwegs ist oder auf X, ne, gibt es richtige Jugendverbände der AfD, aber auch anderer wirklich rechtsextremer Vereinigungen, wo man wirklich sehr, sehr junge Mädchen, Jungs sieht, die vor Reichstagsflaggen tanzen und TikTok-Tänze machen. Da sieht man ja, das ist ja wirklich eine Radikalisierung junger Menschen. Ich stimme Ihnen zu, dass es sicher einen Teil gibt, der mit der Migrationspolitik unzufrieden ist und das muss politisch bearbeitet werden. Was macht man aber mit einem ja nicht unerheblichen Teil der Jugend, der sich wirklich in einer rechtsextremen Ideologie verläuft?
Das ist mittlerweile zu einer eigenen rechtsextremen Haltung geworden.
Ja.
Ist, ne? Das gab es auch schon früher. Und diese Leute sind zu einem großen Teil wirklich nicht mehr erreichbar. Diese Aussteigerprogramme, die dann, wie ich finde, auch beeindruckende Wirkung haben, wenn Menschen, die in so einer Szene waren, dann mal erklären, wie es gewesen ist und andere darauf aufmerksam machen. Ich denke, dass die Lösung vor allen Dingen darin besteht, dass man Demokratie aus der Mitte heraus verteidigt, dass man diejenigen stärkt, die engagiert sind, die nachdenken wollen, das mit Freude. Belehrung bringt recht wenig. Wir haben eine Mehrheit als Demokratinnen und Demokraten und wir müssen die Demokratie so lange verteidigen, wie wir diese Mehrheit haben. Und dann werden wir wahrscheinlich auch über eine absehbare Zeit einen Teil der Bevölkerung haben, den wir so nicht erreichen. Aber wenn wir es richtig machen, wenn wir es mit Freude machen, wenn wir es mit Zuversicht machen, vor allen Dingen, wenn wir erfolgreich sind, dann wird der Anteil derer, die sich so in so einer Ideologie verstrickt haben, nicht größer werden, sondern mit der Zeit auch wieder abnehmen.
Wie blicken Sie denn auf die Bundestagswahl in wahrscheinlich 4 Jahren? Weil Sie regieren ja jetzt in einer Minderheitenregierung. Und bei den jungen Menschen hat die Union, auch die SPD, ja nicht so stark abgeschnitten wie die AfD. Also macht Ihnen das Angst?
Angst ist jetzt nicht so meine Kategorie. Ich habe ein sehr genaues Gefühl dafür oder eine sehr genaue Meinung, woran das liegt. Und ich glaube, das sind Themen, die man klären kann. Man kann innerhalb von 4 oder 5 Jahren die Dinge auch so organisieren, dass wieder mehr Vertrauen zurückkommt. Und das wünsche ich mir. Darum ringen wir. Ich sehe in diesen Sondierungsgesprächen, Koalitionsverhandlungen hier gerade auf Bundesebene, dass da viele sind, die das auch so sehen. Das macht mir Hoffnung. Ich glaube, es können gute 4 Jahre werden. Und dann ist es so lang hin. Und wenn wir nur zurückschauen, was wir in den letzten 4 Jahren haben an schwierigen Situationen, an unvorhergesehenen Dingen. Es geht vor allen Dingen um Vertrauen. Und es geht darum, dass Menschen miteinander sich gegenseitig vertrauen und unterstützen wollen und dass sie das große Ganze im Blick haben. Das sehe ich derzeit. Und deswegen bin ich da auch nicht in Sorge, dass, wenn etwas passiert, was jetzt wir noch nicht wissen, dass man das sich auch klären kann.
Also verstehe ich Sie richtig, wenn Sie sagen, eigentlich ist es jetzt Aufgabe dieser Koalition auf Bundesebene, die Migrationspolitik so neu zu ordnen, dass ein großer Teil einer AfD-Wählerschaft zurückkehrt in die politische Mitte.
Ja, ob die zurückkommen so richtig im ersten Schritt, da bin ich auch skeptisch, dass der Anteil nicht höher wird zumindest. Und dass der Grund, warum man wütend ist, weil man nicht gehört wird, weil man so eine Ohnmachtserfahrung hat. Ne? Man hat seit Jahren, vertritt man ein Thema und wird immer nur beiseite geschoben. Und es wird auch gar nicht gesehen, dass das aufhört. Und dann wird es auch mit der Zeit ein weniger an rechtspopulistischen Wählerinnen und Wählern geben. Man darf jetzt auch nicht alles zu schnell erwarten. Aber wenn wir die Ursachen nicht klären, den Nährboden nicht entziehen, dann können wir auch nicht erwarten, dass das Phänomen sich verändert.
Es gibt ja auch oft die Stimmen, die sagen, dass rechtsextreme Gruppen gerade in Ostdeutschland auch einen wichtigen Teil der Jugendarbeit abbilden. Ne? Also sagen, wir sind vor Ort, wir machen Sportfeste, wir machen Sommerfeste. Gehen Sie damit, dass Sie sagen, junge Menschen sind auch für diese Gruppen erreichbar, wenn sie ihnen ein Angebot machen, was es dort sonst nicht gibt?
Ja gut, aber das Angebot ist natürlich durch Sportvereine, durch Kulturvereine, durch Jugendvereine geprägt. Und dann werden Sie ab und zu so ein Beispiel finden, wo es ja findige Personen geben, die aus diesem rechtsextremen Lager kommen und die dann so ein Lager organisieren. Und das prägt natürlich nicht die Gesellschaft und die Breite. Aber eins ist wichtig, wenn wir die finanzielle Kraft nicht haben, beispielsweise als Gesellschaft, als Staat, über den Bund, die Länder bis in die Kommunen, diese soziale Infrastruktur aufrechtzuerhalten und dort auch reinzuwirken, dass dort ein gutes Klima herrscht, dass man dort miteinander im Diskurs ist, dass dort auch jemand widerspricht, ja, dann ist das Einfallstor. Ne?
Inwieweit muss man als Politiker den Menschen in so einem Zeitgeist, den wir gerade erleben, also das rückt gesamtgesellschaftlich nach rechts, inwieweit muss man den Leuten auch ein Stück weit widersprechen, wenn die Forderungen zu radikal werden?
Absolut, absolut widersprechen und sagen, wir sind beispielsweise eine christliche Partei und wenn wir Lösungen suchen, suchen wir sie auf Grundlage unseres Wertefundaments. Und ich finde immer als Christ, wenn man Nein sagt, wenn man um Hilfe gebeten wird und nichts anderes ist es ja, also ich meine, selbst jemand, der keinen Asylgrund kommt, der einfach nur ein besseres Leben haben möchte und der jetzt nicht gewalttätig wird, sondern er kommt und man weiß, du hast keinen Rechtsanspruch auf Asyl. Du hast auch nicht keine gute Ausbildung. Also es gibt auch jetzt keine Gründe, die man jetzt noch erfinden könnte, warum es vielleicht doch gut ist, dass du bleibst. Und man dann Nein sagt, wir wollen, dass du wieder ausreist oder wir wollen die Abschiebung, dann muss man das in einer anständigen Sprache machen, in einer anständigen Art und Weise. Und das ist das, was mir sehr, sehr wichtig ist.
Sie haben in verschiedenen Interviews, die Sie so geführt haben in letzter Zeit, die ich mir natürlich angehört habe, auch immer wieder betont, dass Ihnen bei der Union wichtig ist, dass es eine Volkspartei, ne, ist. Und Volkspartei, SPD, Union, das sind die großen Parteien, die auch durchaus pluralistisches Meinungsbild haben, heißt viele Perspektiven in sich vereinen. Wieso haben es diese großen Parteien in den letzten Jahren nicht so stark geschafft, junge Leute abzugreifen? Abzugreifen ist so negativ konnotiert, aber Sie wissen, was ich meine, dass da sich weniger junge Menschen in Parteien engagieren, anders als jetzt bei der AfD oder bei der Linken.
Ja, absolut gesehen werden es in der SPD und bei der CDU natürlich viel, viel mehr sein.
Aber nicht im...
Aber der Zuwachs ist ein anderer, die mediale Berichterstattung ist eine andere. Ja, finde ich ja auch, dass man, sehe ich ja auch bei mir, ne, je jünger ich war, je mehr war mein Herz heiß und die Lösungen waren 0 und 1 und das Differenzierte kommt mit den Jahren. Aber ich finde, es ist einen großen Wert, dass wir Volksparteien haben. Und mich hat immer interessiert, auch als junger Mensch, diese Gespräche mit Leuten, die eine andere Meinung haben, die anders ticken. Und das bereichert mich, hat mich bereichert. Und das ist ja auch so, weil man sich hinterfragen muss und weil man doch immer Informationen aufnimmt. Weil man nie dümmer aus so einem Gespräch reingeht, als man rausgeht, als man reingekommen ist.
Ja, ich habe das Gefühl, wenn ich so die... Ja, jetzt nochmal auf Menschen gucke, die deutlich jünger sind als ich. Ich bin jetzt 28, ich bin auch auf TikTok etc. Und trotzdem wachsen ja Schüler und Schülerinnen von heute in einem ganz anderen medialen Umfeld auf. Ne? Jetzt irgendwie mit TikTok, da ist Dauerbeschallung. Wir wissen auch, diese Algorithmen funktionieren auch so, dass es mir natürlich eher ausgespielt wird, was ich sehe, was sowieso meinem Meinungsbild entspricht. Glauben Sie, dass Politik dem noch stärker begegnen muss? Diesem medialen Umfeld, in dem junge Menschen heute aufwachsen?
Ja, wir müssen uns was überlegen, dass diese Fake News und diese Propaganda in einer gewissen Weise unter Kontrolle kommt. Also es ist ja nichts dagegen zu sagen, über Spitzen unsere eigene Positionen zu bringen und das auch mit Breite zu werben. Mhm. Aber wenn es dann es wirklich so extrem ins Destruktive geht, das finde ich ist etwas, was mir Sorgen macht. Ansonsten ist es eine Herausforderung. Es gibt ein neues Medium und die Parteien, die gesellschaftlichen Gruppen müssen darauf reagieren und das ist alles mit einer Zeitversetz und Ähnlichem, aber alleine deswegen, weil jetzt viele Menschen, die jünger sind, in der CDU sind und dem Friedrich Merz und uns auch ein bisschen Druck machen, wird die CDU da auch innovativer.
Und werden Sie dann auch TikTok-Tänze machen?
Nein, ich glaube nicht. Okay. Das will keiner sehen.
Ich habe hinter Ihnen noch so eine schöne Box präpariert. Es wäre super, wenn Sie die mal hier auf den Tisch stellen. Genau. Und da gibt es jetzt verschiedene Maßnahmen, politische Maßnahmen, Ideen, die kommen so ein bisschen aus der Community, von uns aus, als Redaktion. Ich würde gerne von Ihnen wissen, welchen Platz diese Maßnahmen, die Sie da gerade rausziehen, in Ihrer Vision von Deutschland hätten.
Rausziehen?
Ja, ziehen Sie mal eine raus.
Was steht denn hier? Programm zur Integration von Tierheimen in Gefängnissen. In Gefängnissen? Habe ich noch nie gehört. Mhm. Also ich habe jetzt gerade in den Verhandlungen sehr viel über die Unterstützung von Tierheimen gesprochen.
Ah ja.
Und aber es stimmt, ich habe auch ein Gefängnis besucht, in der wirklich mit Tieren gearbeitet wurde. Und das sorgt bei Menschen, die wenig so auch soziale Kontakte hatten, die sehr hart waren, für eine ganz andere Aufgeschlossenheit und die können mit Tieren offenbar viel besser umgehen und Nähe zulassen als vielleicht mit einem anderen Menschen.
Mhm. Würden Sie sagen, wir sprechen in Deutschland genug über Menschen, die in Gefängnissen sitzen und wie wir die wieder gut zurück in die Gesellschaft kriegen?
Ich nicht, das ist nicht mein Hauptthema. Mhm. Ich fand es, wenn ich damit in Kontakt kam, immer sehr spannend, was diese Anstaltsleitern und wenn in Gefängnissen es wieder gearbeitet wird, was da alles passiert. Auch welche Rückschläge es gibt, wie hoffnungslos das manchmal ist und wie sehr sich diese Menschen, die dort zu einer Strafe sitzen, eigentlich wieder die Sozialisierung wünschen.
Mhm. Mhm. Ziehen Sie doch nochmal eine Maßnahme. Wir haben da noch einiges drin.
Sagen wir, Wiederauflage des bundesweiten 9-Euro-Tickets im ÖPNV. Ich komme gerade aus dem Gespräch zum...
Ach, das ist ja interessant. Und was wurde da so besprochen?
Deutschland-Ticket.
Also 9 Euro, da sind wir jetzt, glaube ich, sehr weit weg von gerade, ne?
Ja, es ist sehr teuer. Also wenn wir viel Geld hätten, wenn, sagen wir mal, die Wirtschaft gut laufen würde und wir hätten Steuereinnahmen mehr, dann würde ich sagen, ist das eine der Maßnahmen, die wirklich gut ist. Jetzt haben wir das Problem, das Deutschland-Ticket, schon nicht das 9-Euro-Ticket.
Für 49 Euro?
Ja, nimmt den Ländern so viel an finanzieller Kraft, dass wir im Grunde genommen keine neuen Strecken machen können, dass wir keine Taktverdichtung machen können, sondern dass wir, um das zu finanzieren, diese 49 Euro, Linien ausdünnen müssen, die Takte reduzieren müssen. Deswegen, das geht so nicht weiter. Die Kosten für das Deutschland-Ticket werden besteigen müssen. Und man muss schauen, wie das in Zukunft weitergeht, weil wir sind nicht nur, sage ich jetzt mal, für Berlin zuständig, sondern auch für die Uckermark oder für den Harz. Und um dort Busse fahren zu lassen oder vielleicht auch nochmal eine neue Bahnstrecke aufzuschließen, das ist das Geld, was dafür eingesetzt wird. Es gibt kein anderes.
Ja, ich habe auch die Kritik gesehen. Ich glaube, aus Thüringen kam da Kritik, dass manche gesagt haben, dieses 49-Euro-Ticket bringt mir nichts, wenn bei mir der Bus nicht fährt. Ne? Also auch da.
Hi Leute, hier müssen wir ganz kurz einhaken. Seit dem 01.01. diesen Jahres kostet das Deutschland-Ticket 58 Euro und nicht mehr 49 Euro. Da waren wir noch gedanklich im letzten Jahr. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Absolut. Es sind zumindest zwei auch wieder eine Waage. Ich sehe das bei uns in Görlitz, das ist ziemlich weit entfernt, aber das ist natürlich eine tolle Geschichte, wenn ich für 49 Euro in die Stadt pendeln kann, statt wie 200 oder 300 Euro vorher. Das ist schon ein Knaller, ja. Aber ich sehe dann eben auch immer die Wünsche nach mehr Linien und das geht zurzeit eben nicht.
Mhm. Ziehen Sie doch nochmal.
Aller guten Dinge sind drei.
Aller guten Dinge sind drei.
Was haben Sie denn alles hier Schönes drin? Sind das immer die gleichen Fragen für alle?
Nee, tatsächlich nicht.
Konsequente Frauenquote in allen Bereichen, 50-50 der Geschlechter. Ja, das finde ich eine gute Idee.
Also in Ihrer Version von Deutschland würde es eine konsequente Frauenquote geben.
Ja, ob man das gesetzlich machen muss, aber es ist nicht zu erklären, warum die Hälfte der Bevölkerung weiblich ist, warum ein übergroßer Teil Abitur macht und weiblich ist, warum diejenigen, die ins Studium gehen, vor allen Dingen weiblich sind. Mhm. Und danach kommen wir in die Chefetagen und treffen die Männer. Also so geht's nicht.
Und daran basierend würde ich gerne nochmal über einen Vorschlag von Ihnen sprechen oder einen Vorstoß aus der letzten Zeit. Nämlich, dass Sie gesagt haben, die neue Bundesregierung muss mehr ostdeutsche Minister und Ministerinnen haben. Was verändert sich, wenn das geschehen sollte?
Ja, es ist ganz wichtig. Das hat man ja gesehen, auch in den letzten 35 Jahren. Dadurch, dass wir eine ostdeutsche Kanzlerin hatten, hatten wir Zugang, hatten wir Verständnis. Und wenn es Probleme gab, es ist nicht immer alles möglich gewesen. Aber sie wusste immer, worüber wir sprechen. Und man muss es ihr nicht erklären. Deswegen braucht man Vertreter in der Bundesregierung. Das ist auch alles kein Hexenwerk oder irgendwas Besonderes. Der Bundestag bildet sich entsprechend der Bevölkerung ab, ist repräsentativ und diese Bundesregierung muss es auch sein. Das wissen wir auch über die Jahre und Jahrzehnte. Da gab es mal Zeiten, da kam aus dem einen Landstrich mehr und das beim nächsten Mal wieder aus dem anderen. Aber dass man vertreten ist, kraftvoll, das ist ganz klar. Mhm.
So, Kulturförderung zur Rettung des Kinos. Einführung eines Förderprogramms zur Unterstützung gefährdeter Kinos, um ihre Existenz zu sichern.
Habe ich gemacht. Das war mein großes Thema. Gemeinsam damals mit den anderen Kollegen im Deutschen Bundestag haben wir umgestellt auf die digitalen Medien. Mhm. Das erste Kino haben wir auch in Sachsen gehabt, was dann gefördert worden ist.
Welchen Kinofilm haben Sie denn zuletzt gesehen? Oder haben Sie dafür gerade keine Zeit?
Ich sollte in diesen Minecraft-Film am Wochenende gehen und konnte mich erfolgreich dem entziehen.
Ja.
Und als die Kinder zurückkamen, hatte ich auch nicht den Eindruck, als wäre das einer, wo man unbedingt hin muss.
Ja, okay, gut. Also der Kelch ist an Ihnen vorbeigegangen. Ja. Okay, wunderbar. Dann habe ich jetzt zum Abschluss noch eine große Frage. Und zwar, wenn ich mich jetzt an Ihrer Maßnahme, an dem, was Sie gesagt haben, orientieren, sagen wir mal, es gibt dieses Szenario, Sie mit der CDU in der absoluten Mehrheit und die Wirtschaft ist in einigen Jahren erfolgreich gerettet. Es floriert wieder und es ist dann auch mehr Geld da für die Förderung von zum Beispiel Kinos. Welchen Song hören Sie dann zum Feiern?
Ach, weiß ich auch nicht. Ich bin bei Musik, bin ich schlecht.
Schlecht? Mhm. Irgendein Song, der Ihnen da einfällt.
Ich liebe sehr Marc Anthony, Viva la Liva, ich liebe das Leben. Vielleicht den?
Vielleicht den. Dann gehen wir mit dem raus. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Bitte.
Und alles Gute. Danke. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperball im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hi Freunde, wir sind Dominik und Kevin vom Edeltalk und wir haben von Funk die Möglichkeit bekommen, hier unseren Podcast zu bewerben. Aber da haben wir gar keinen Bock drauf, deswegen wird Dominik jetzt einen kleinen Vortrag halten über die Fruchtfliege auf Schwäbisch.
Ah, herzlich willkommen, also es geht los. Das Gehirn von einer Fruchtfliege besteht aus ca. 100.000 Nervenzellen. Ganz schön viel. Eine geringe Zahl im Vergleich zum menschlichen Gehirn mit rund 86 Milliarden Neuronen. Jesus Maria.
Wenn euch das Thema Funkfliege noch mehr interessiert, habe ich schlechte Neuigkeiten, weil wir reden da im Podcast wirklich nie drüber. Wir reden aber über andere lustige und spannende Themen. Jeden Sonntag 18 Uhr, überall wo es Podcasts gibt. Schaltet doch gerne mal ein, versprochen, wir sind wirklich lustig.
Wirklich, bitte, schaltet rein, wirklich, bitte. Die Mieten werden immer höher. Tschüss.